Ja, ich grüße euch. Ich muss sagen, ich freue mich, dass ich mal sonntags wieder hier bin. Ich bin ja jetzt 2 Sonntage nicht da gewesen. Vor 14 Tagen hatte ich einen Predigtdienst in einer anderen Gemeinde, da gab es so einen Tausch. Und jetzt am vergangenen Wochenende war ich in meiner Heimat in Hamburg gewesen. Da fand eine Trauerfeier statt für einen Freund aus meiner Jugendzeit. So mein Alter, 37, er ist plötzlich gestorben und wir sind als ehemalige Jugendgruppe gebeten worden, die Trauerfeier zu gestalten. Manche haben Musik gemacht, andere Beiträge beigesteuert, ich durfte dann predigen. Und ich muss sagen, es war natürlich ja schon ein sehr trauriger Anlass und auch sehr hart und schmerzhaft ist es so für seine Familie. Also er hinterlässt eine Frau und 3 kleine Kinder tatsächlich auch. Auf der anderen Seite war es auch sehr bewegend. Und es waren viele Menschen auch da, die den Glauben gar nicht so kennen und die so gespürt haben, auch mit welch einer Hoffnung man dann trotz allem auch so ja sterben kann im Glauben an Jesus Christus und mit welch einer Hoffnung und Zuversicht man auch mit so einem Geschehen dann auch als Angehöriger umgehen kann. Also insofern war das schon eine gute Zeit und ich danke auch euch, dass ihr da sozusagen auf mich verzichtet habt und ich auch daran teilnehmen und mich da auch einbringen konnte am vergangenen Wochenende. Ich freue mich aber auch, dass ich heute wieder hier bin. Das ist auch schön, dass ich viele noch mal sehen kann, bevor dann wahrscheinlich tatsächlich auch der eine oder andere in den nächsten Tagen auch dann schon in den Urlaub aufbricht. Ich möchte mal starten heute unsere Predigt mit einer Scherzfrage. Habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, kennt bestimmt der eine oder andere. Ich stelle sie trotzdem mal. Wer geht mit dir baden, wird aber nie nass? Wer weiß es? Wer geht mit dir baden, wird aber nie nass? Ist das jetzt so schwer? Keiner eine Idee. Was? Das Herz. Ah, ja. Der Heilige Geist, das ist sehr fromm, aber also, die richtige Antwort wäre tatsächlich dein Schatten. Mensch, der Schatten. Das ist doch das Faszinierende an dem eigenen Schatten. Er ist sehr nah dran an uns. Auf der anderen Seite ist er nicht identisch mit uns. Also unser Herz gehört zu uns, der Schatten nicht. Er ist nicht identisch mit uns, aber er folgt uns dennoch auf Schritt und Tritt in Sekundenbruchteilen. Und er ist auch bei so abrupten Bewegungsänderungen einfach nicht abzuschütteln. Selbst beim Sprung ins Wasser, er ist nicht loszuwerden. In der Bibel, da wird der Schatten auch immer mal wieder als Symbol für Gottes Schutz benutzt. Psalm 121, Vers 5 sagt beispielsweise, der Herr behüte dich, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Ausgedrückt wird also, dass wir Gottes Schutz und Gottes Segen, seine Nähe einfach nicht loswerden können. Da mag es irgendwelche Irrungen und Wirrungen so in deinem Leben geben, abrupte Richtungsänderungen, rechts, links, oben, unten, vorne, hinten, was weiß ich, aber Gott und sein Schutz, das lässt sich nicht abschütteln. Er ist bei dir und er bleibt mit dir. Er folgt dir wie so ein Schatten auf Schritt und Tritt. In unserem heutigen Predigttext, da wird dieses Erleben von Gottes Nähe und Schutz, dass er permanent bei denen ist, ja, die zu ihm gehören, dass sein Segen und seine Gegenwart nicht abzuschütteln ist, das wird dann noch anders ausgedrückt. Da ist immer wieder die Rede davon, dass man unter der gnädigen Hand Gottes ist. Die Hand, die hinterlässt ja auch so einen Schatten. Es geht darum, unter der gnädigen Hand Gottes zu sein. Esra, um ihn geht es heute noch einmal. Er und das ganze Volk, das er anleitete, sie erlebten das so. in diesen ganzen Herausforderungen und Umbrüchen, das war ja so die Zeit gewesen, in der es dran war, aus Babylon, aus diesen langen Jahren des Exils, jetzt wieder zurückzukehren nach Jerusalem, da spürten sie das immer wieder. Wir sind unter dieser gnädigen Hand Gottes und seine Gegenwart, sein Schutz bleibt und ist wie ein Schatten über uns. Das hat ihnen Mut gegeben, auch auf Gottes Ruf zu hören und entschlossen, jetzt diesen unbekannten Wegen zurück in die Heimat zu folgen. Und das ist unser Thema unter der gnädigen Hand Gottes und wir befassen uns mit Esra 7. Wir steigen da ein ab Vers 11 und gehen dann bis Kapitel 8. Ich lese auch wieder so abschnittsweise und überspringe auch das eine oder andere und ich muss jetzt nochmal diese Fernbedienung holen. Ich vergesse heute die halbe Technik auf meinen Plätzen. Aber jetzt kann es, glaube ich, losgehen. Ich lese uns gleich mal ab Vers 11. Es geht nämlich so los, dass der König von Persien, Artaxerxes, ist sein ziemlich unaussprechlicher Name, dass der drei Dekrete, Anordnungen verfasst. Und das gibt der Esra so mit. Gewissermaßen wie so ein Schriftstück, wie so Vollmachten. Ich lese mal. Ein König, der Gottes Absichten ausführt. Das erste Dekret. Und nun von mir ist befohlen worden, dass alle, die von dem Volk Israel und den Priestern und Leviten in meinem Reich willig sind, nach Jerusalem zu ziehen, mit dir ziehen können, weil du vom König und seinen sieben Räten gesandt bist, um aufgrund des Gesetzes deines Gottes, das in deiner Hand ist, nachzuforschen, wie es in Juda und Jerusalem steht. Und hinzubringen Silber und Gold, das der König und seine Räte freiwillig geben dem Gott Israels, dessen Wohnung zu Jerusalem ist. Und was du sonst an Silber und Gold erhältst in der ganzen Landschaft Babel, samt dem, was das Volk und die Priester freiwillig geben für das Haus ihres Gottes zu Jerusalem. All das nimm und kaufe mit Sorgfalt von diesem Geld Stiere, Widder, Lämmer und Speisopfer und Trankopfer dazu, damit man sie opfere auf dem Altar des Hauses eures Gottes zu Jerusalem. Dazu, was dir und deinen Brüdern mit dem übrigen Gelde zu tun gefällt, das tut nach dem Willen eures Gottes. Und die Geräte, die dir gegeben sind zum Dienst im Hause deines Gottes, übergib alle vor Gott in Jerusalem. Auch was du sonst noch brauchst für das Haus deines Gottes, was du ausgeben musst, das bekommst du aus den Schatzhäusern des Königs. Dieses erste Dekret, das ist schon sehr erstaunlich. Der König erlaubt ausdrücklich, dass jeder, der es möchte, zurückgehen kann. Und nicht nur das, sie dürfen mit Silber und Gold, mit anderen Schätzen aus dem Vermögen des Königs, also mit dem Vermögen des Königs, werden sie unterstützt. Das ist unglaublich. Ist ja kein jüdischer König. Aber er erlaubt es und er unterstützt sie. Erstes Dekret. Aber das wird noch besser. Wir gehen mal schnell weiter. Das zweite. Ich, König Artaxerxes, habe allen Schatzmeistern jenseits des Euphrat, das ist auch noch sein Reich, befohlen, alles, was Esra, der Priester und Beauftragte für das Gesetz des Gottes des Himmels von euch fordert, das tut mit Sorgfalt. Bis zu 100 Zentner Silber, 100 Sack Weizen, 100 Eimer Wein, 100 Eimer Öl und Salz in jeder Menge. Alles, was dir Gott befohlen hat, dass es gegeben werde, das soll für das Haus des Gottes des Himmels mit Hingabe geleistet werden, damit nicht der Zorn über das Reich des Königs und seiner Söhne komme. Und euch sei kundgetan, dass ihr nicht Macht habt, Steuern, Abgaben und Zoll zu legen auf irgendeinen Priester, Leviten, Sänger, Torhüter, Tempelsklaven, auf alle, die im Hause dieses Gottes Dienst tun. Er gibt also jetzt diesen Befehl hier in diesem zweiten Dekret, dass alle seine regionalen Schatzmeister, die in seinem riesigen Reich irgendwo tätig waren, dass sie auch noch dieses Unterfangen Esras großzügig materiell unterstützen sollten. Und er ordnet an, und es war damals bestimmt genauso ein großer Vorteil wie heute, dass sie von Steuern, Abgaben und Ähnlichem befreit sind. Unfassbar, oder? wie dieser heidnische König Esra und seine Leute hier unterstützt und begünstigt. Und auch das ist noch längst nicht alles. Jetzt kommt das dritte Dekret und das toppt das alles noch. Du aber, Esra, wieder der König, setze nach der Weisheit deines Gottes, die in deiner Hand ist, Richter und Rechtspfleger ein, die allem Volk Recht sprechen, das jenseits des Euphrat wohnt, nämlich allen, die das Gesetz deines Gottes kennen. Und wer es nicht kennt, den sollt ihr es lehren. Aber jeder, der nicht sorgfältig das Gesetz deines Gottes und das Gesetz des Königs hält, der soll sein Urteil empfangen, es sei Tod oder Acht oder Buße an Hab und Gut oder Gefängnis. Also, der König, und da fragt man sich wirklich, wie er dazu kommt, er ordnet sogar so etwas an hier wie so eine geistliche Erneuerung. Dass Gottes Gesetz gelehrt werden soll, dass sie darin unterwiesen werden soll, dass dies umgesetzt werden soll. Das ist doch unglaublich, wie dieser König hier aus einem fremden Volk, der sicherlich einen ganz anderen Glauben hatte, wie er hier Gottes Absichten ausführt. Ist das nicht wie im Traum, dass dieser Herrscher, natürlich auch ein Politiker mit politischen Interessen, dass dieser Herrscher hier so großartige Dinge in die Wege leitet und ermöglicht? Und vielleicht fragt man sich sogar, ja, kann das überhaupt wahr sein? Kann das überhaupt so stimmen? Aber ich glaube, wer doch mit ein bisschen offenen Augen und Ohren durch die Welt geht, der bekommt mit, dass Gott auch heute noch Unglaubliches tut. Ich lese immer mal wieder so persönliche Berichte darüber, einfach so zu meiner eigenen Erbauung und weil mir das Freude macht. Lese immer mal wieder persönliche Berichte darüber, was und wie Menschen Gottes wunderbares Eingreifen erleben in scheinbar aussichtslosen Situationen. Gibt es ja auch so Magazine, die sowas auch immer wieder abdrucken. Und da möchte ich mal was erzählen. Ich habe letzte Woche erst gelesen eine Geschichte von Janni K. Und diese Geschichte geht so. Also seine Mutter, die ist erst 19, als sie schwanger wird mit ihm. Und er ist überhaupt kein Wunschkind. Und im Versuch einer Abtreibung, da kommt der leibliche Vater und er tritt der schwangeren Mutter in den Bauch. Und dieser Junge, er wird das Gefühl dieser Ablehnung auch später nicht los. Er wird zwar geboren, aber dieses Gefühl der Ablehnung bleibt und er fühlt sich nicht zugehörig. Mein ganzes Leben begleitete mich dieses Gefühl, bringt er zum Ausdruck. Und er beginnt dann so als Heranwachsender, als Jugendlicher unter ziemlich heftigen Stimmungsschwankungen und auch unter Depressionen zu leiden. Und es läuft einfach vieles schief in seinem Leben. Er fühlt sich kraftlos, verletzt und ziemlich hoffnungslos. Und es kommen ihm dann immer wieder Ideen, wie er so aus seinem Leben scheiden könnte, wie er es beenden könnte. Dass es einfach ein Ende hat, dass die anderen es ohne ihn besser haben. Und in einer dieser Negativspiralen, da lässt er schließlich Wasser ein in eine Badewanne. Er stellt den Föhn ein, er legt sich in die Badewanne und er schmeißt den Föhn in das Wasser. Und er wird sofort bewusstlos. Und er berichtet dann, als ich wieder zu mir kam, da war es wirklich extrem. Der Strom, er hat alles in mir gelähmt. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Es war furchtbar. Aber plötzlich kam da doch wieder dieser Wille in mir auf. Eigentlich möchte ich schon leben, aber es geht nicht. Und im nächsten Moment, berichtet er weiter, im nächsten Moment stand ich plötzlich neben der Wanne und in meinem Kopf, da pfiff es nur noch. Ich kann mir nicht erklären bis heute, wie ich aus diesem Wasser herausgekommen bin. Ein Wunder. Heute zeigt eine 2 Zentimeter lange Narbe am Fuß, wo der Strom in seinem Körper oder aus seinem Körper heraustrat. Und er sagt, als ich dann später Christ geworden bin, da zeigte mir Gott, er machte es mir ganz deutlich, dass es seine Treue gewesen ist, die mich in dieser Situation bewahrt hat. Gott tut heute auch noch Unglaubliches. Sollte es uns deshalb unglaubwürdig erscheinen oder unmöglich erscheinen, dass dieser Gott zu Esras Zeiten, nein, dass dieser König zu Esras Zeiten Gottes Absichten so stark unterstützte und hier sein Werk, ja, man kann es wirklich nicht anders sagen, Punkt für Punkt, Schritt für Schritt so ausführte? Ich glaube nicht. Denn Gott ist alles möglich. Wir lesen in Sprüche 21, Vers 1, des Königs Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche. Er lenkt es, wohin er will. Für unseren Gott, da ist es möglich, die Herzen der Menschen zu lenken, Krankheiten zu überwinden oder Umstände radikal zu verändern. Und so verwundert es auch nicht, mit welchen Worten Esra selbst hier diesen Abschnitt abschließt. Gelobt sei der Herr, der Gott unserer Väter, der solches dem König eingegeben hat, dass er das Haus des Herrn in Jerusalem so herrlich mache. Und der mir die Gunst des Königs und seiner Räte und aller mächtigen Oberen des Königs zugewandt hat. Und ich ward getrost, weil die Hand des Herrn meines Gottes über mir war und sammelte aus Israel Sippenhäupter, dass sie mit mir hinaufzogen. Und ich ward getrost, sagt Esra, weil die Hand des Herrn meines Gottes über mir war. Ihr Lieben, mit Gott an unserer Seite, mit Gott so als Schatten, den du nicht abschütteln kannst, mit seiner Hand über uns, da dürfen wir getrost sein. Da dürfen wir getrost sein in persönlichen Niederlagen, wenn wir Niederschläge erleben, wenn das Leben schwer erscheint, wenn es schwer ist. Wir dürfen aber auch getrost sein, so als gesamte Gemeinde Gottes. Ich meine, wie Esra damals, leben wir in einer Gesellschaft, die immer weniger vom Glauben geprägt ist. Christliche Werte befinden sich auf dem Rückzug. Wir geraten immer stärker so in eine Minderheitenposition und es ist auch anzunehmen, dass sich das noch zuspitzen wird, so die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Und dennoch gilt, wir müssen da nicht verzagen. Wir müssen da nicht die Flinte ins Korn schmeißen. So wie Gott in Esras Tagen Unglaubliches getan hat und ja diesen mächtigen Herrscher benutzt hat, um seine Wege zu beschreiten, so kann Gott auch heute noch Großes tun. Seien wir da guter Dinge, erwarten wir Gottes Handeln, rechnen wir mit seinen Taten, denn wir sind nach wie vor unter dieser gnädigen Hand Gottes. Er ist und er bleibt mit uns, wie in Esras Tagen. Ein zweites, ein Ruf, der zunächst überhört wird. Kapitel 8 beginnt zunächst sehr positiv. Es zählt ähnlich wie Kapitel 2, so 6 Kapitel vorher, diejenigen Familien auf, die jetzt mit Esra sich auf den Weg machen, die nach Jerusalem ziehen. Da werden wieder viele, viele Namen genannt. Wir sparen uns mal diese ganzen Namen und wir springen dann direkt weiter hinein in den Vers 15, denn da wird es wieder spannend. Vers 15 bis Vers 20. Und ich versammelte sie am Fluss, also diese ganze Menge, die jetzt mitkommen wollte, der nach Ahava fließt. Und wir blieben dort 3 Tage. Und ich sah wohl Volk und Priester, aber ich fand keine Leviten. Esra berichtet das alles. Da sandte ich hin Eliezer, Arie, Shemaria, Elnathan, Jareb, Elnathan, Nathan, Zecharia und Meschullam, verständige Sippenhäupter. Und ich schickte sie zu Iddo. Ja, hier sind auch ein paar Namen, aber nicht so viele. Ich schickte sie zu Iddo, dem Vorsteher in Kassifia, damit sie uns Diener für das Haus unseres Gottes holten. Und ich legte ihnen in den Mund, was sie reden sollten, mit Iddo und seinen Brüdern, die in Kassifia waren. Und sie brachten uns, weil die gnädige Hand unseres Gottes über uns war, einen klugen Mann von den Söhnen Machlis, des Sohnes Levis, des Sohnes Israels, nämlich Scherebja mit seinen Söhnen und Brüdern 18. Und Haschabja und Jeschaja, seinen Bruder von den Söhnen Merari und ihre Söhne 20. Und von den Tempelsklaven, die David und die Oberen bestimmt hatten, den Leviten zu dienen, 220. Sie alle sind mit Namen aufgezeichnet. Okay, wir fassen mal kurz zusammen. Viele Leute gehen mit Esra mit. Soweit, so gut. Aber ein Problem ist da. Ein Problem gibt es. Es fehlen Leviten. Es fehlen Leviten. Und das ist ein entscheidender Mangel. Sind doch die Leviten für diesen Dienst am Tempel zuständig? Dafür sind sie gerufen, dafür hat Gott sie ausgesondert gehabt. Eine ganz wichtige kultische Rolle hatten sie. Und man fragt sich, wieso ist das so? Ist das nicht seltsam? Die Leviten dürfen gehen. Der König hatte es ihnen ausdrücklich erlaubt. Sie haben die Möglichkeit, endlich wieder in ihre Heimat zu gehen, ihrer Berufung am Tempel zu folgen, und doch gehen sie nicht. Sie können gehen, aber offensichtlich wollen sie nicht gehen. Entweder wussten die Leviten der damaligen Tage nicht, was ihr Ruf eigentlich gewesen ist, wozu Gott sie berufen hatte, oder dieser Ruf war ihnen gleichgültig. Er war ihnen vielleicht egal. Ich weiß nicht. Kennen wir unsere Identität? Wissen wir als Menschen, die wir Jesus nachfolgen, wozu Gott uns gerufen hat? Als Christen sind wir Kinder Gottes. Wir sind nicht länger Knechte, wir sind Erben des Schöpfers. Der Schöpfer dieser Welt, er ist unser Vater geworden. Wir dürfen zu ihm Kontakt pflegen, einen ganz engen und persönlichen Kontakt pflegen. Und als Kinder sind wir auch gerufen, als Kinder Gottes sind wir gerufen, unser Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Paulus sagt einmal, ich ermahne euch nun, liebe Geschwister, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig, Gott wohlgefällig ist. Und Petrus, der sieht das gar nicht anders, er ruft in einem Vers uns zu, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, ne, Gottes Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Wenn du zu Jesus Christus gehörst, wenn Jesus Christus dein Erlöser und dein Herr ist, dann ist das dein Ruf. Dann ist das deine Identität. Dann ist das das, was dich ausmachen soll, was dein Leben prägen und bestimmen sollte. Du bist ein Kind Gottes. Der Vater im Himmel, der Schöpfer dieser Welt, er ist dein Papa. Du gehörst zu seinem heiligen Volk, zur königlichen Priesterschaft, und du bist gerufen, in die Welt hineinzugehen und in seinem Werk mitzumachen, dich von ihm verändern zu lassen und dein Leben ihm zur Verfügung zu stellen. Hast du diesen Ruf gehört? Und bist du diesem Ruf gefolgt? Folgst du diesem Ruf? Bedenken wir nochmal, wie das damals gewesen ist bei Esra, wenn man da mal drüber nachdenkt. Das macht's noch viel kurioser eigentlich. Es war so gewesen, ich habe es euch eben geschildert in Kapitel 7. Gott hatte gehandelt. Er hatte gehandelt. Er hatte wunderbar und unglaublich gehandelt. Er hatte diesen König dazu bewogen, dass er ja diese Sache Gottes wirklich gefördert hat, dass er sie massiv vorangetrieben hat. Unglaublich eigentlich. Da hatte Gott doch gehandelt. Man liest das heute noch und man ist völlig von den Socken. Und die Menschen damals, die haben es gesehen, die haben es erlebt, die haben es mitbekommen. Da sind echte Wunder vor ihren Augen geschehen. Und dann dieses Paradoxe, ne? Dieses Unverständliche. Die Leviten bekommen das mit und sie lassen sich einfach nicht rufen. Sie gehen einfach nicht. Und man kann eigentlich nur den Kopf schütteln. Es ist hier tatsächlich ein Ruf, der zunächst überhört wird. Vielleicht ist es aber auch bei uns manchmal ähnlich. Denn Gott hat ja auch großartig an uns gehandelt. Da hat der allmächtige Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt. Da hat der allmächtige Gott seinen Sohn als Opfer in diese Welt gesandt. Da ist Jesus gekommen in diese Welt. Er ist ans Kreuz gegangen. Er hat wirklich Schuld und Schande auf sich genommen, um uns mit Gott zu versöhnen. Es hat ihn alles gekostet. Und der Schöpfer dieser Welt macht uns zu seinen Kindern. Eng verbunden mit ihm wird er unser Papa. Er gibt uns Sinn und Ziel für unser Leben. Er verspricht uns Wegweisung und durch den Heiligen Geist ist er stets auch ganz nah an uns dran, unser Begleiter. Und wir? Wissen wir um unsere Identität als Kinder Gottes? Lassen wir uns hier rufen oder lassen wir uns vielleicht auch manchmal nur halbherzig rufen? Der Esra damals, das ist auch sehr bezeichnend, er lässt die Dinge nicht so laufen. Er nimmt das so nicht hin. Er geht den Leviten nach, er wird aktiv und so lassen sich schließlich noch, wir haben es eben gelesen und man kann zusammenrechnen, es lassen sich schließlich noch so über 200 Leviten dann rufen. Sie folgen Gottes Ruf doch noch. Und sie lassen dann alles hinter sich, ihr Zuhause, ihre gewohnte Arbeit, Freunde sicherlich, ihr ganzes Leben, das vertraute Umfeld. Sie lassen es alles hinter sich, um Gottes Ruf zu folgen. Sie lassen es zurück, um Gott zu folgen. Tun wir das auch? Vielleicht manchmal auch erst auf die Ermahnung und auf die Ermunterung mancher Mitchristen hin. Kann sein. Dafür sind wir auch da. Dafür sind wir zusammen. Dass wir dann sagen, Gottes Reich und seine Gerechtigkeit, ja, das ist für mich wirklich das Wichtigste. Ich will tun, wozu Gott mich ruft und ich bin auch bereit, jetzt vielleicht mal neue Wege zu gehen und meine Bequemlichkeit hinten anzustellen oder vielleicht auch mal auf etwas zu verzichten. Ich will wieder raus aus diesem christlichen Minimalprogramm, was sich vielleicht so eingeschlichen hat über die Jahre. Ja, ich gehe noch in den Gottesdienst am Sonntag, in den meisten Fällen jedenfalls. Aber ansonsten hat der christliche Glaube, diese Beziehung zu Jesus, gar nicht so viel Bedeutung für mein Leben. Aber ich will wieder raus aus diesem christlichen Minimalprogramm. Vielleicht bist du aber auch etwas schwankend. Hin und her gerissen. Und du fragst dich, ist es das eigentlich alles wert, das hinter mir zu lassen, darauf zu verzichten? Hätte ich nicht ein viel ruhigeres, ein viel bequemeres, ein glücklicheres Leben, wenn ich einfach wie alle anderen leben würde? Dass ich mich um mich und meine Bedürfnisse kümmere. Zählt das nicht am Ende, wie es mir geht, wie ich mich fühle, welche meiner Wünsche und meiner Sehnsüchte sich erfüllen lassen? Könnte ich nicht es nicht so viel leichter und entspannter haben? Wenn du solche Gedanken kennst und ich glaube, viele von uns kennen solche Gedanken hin und wieder zumindest mal, dann schau auf die Leviten der damaligen Tage und folg ihrem Beispiel. Sie folgten dem Ruf Gottes und sie haben das alles zurückgelassen. Und sie haben sich dann doch gesagt, es ist besser, Gottes Reich zu folgen ins Ungewisse, als in Babylon zu bleiben, in unseren gefestigten Häusern mit den schönen Gärten. Es ist besser, Gottes Ruf anzunehmen und eine gefährliche Reise anzutreten, als in der vermeintlichen Sicherheit Babylons zu verharren. Folg ihrem Beispiel und hab Mut. Und dann schau auch auf das Beispiel unseres Herrn Jesus. Jetzt bin ich zu weit. Unseres Herrn Jesus. Von ihm lesen wir im Philipperbrief, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Uns wird beschrieben, wie Jesus alles hinter sich gelassen hat. Die ganze himmlische Herrlichkeit, die Engel, die ihm dienten. Dieses imposante Sein in Gottes Herrlichkeit zu seiner Rechten. Diese ganze Pracht und Schönheit. Jesus hat nichts von seinen göttlichen Privilegien und Vorrechten behalten. Er hat es nicht festgehalten, sondern er hat alles abgestreift und losgelassen, um uns zu erlösen. Gottes Wort stellt uns hier heute diese Frage: Werden auch wir, um unserem Herrn zu dienen, um seinen Ruf zu hören und diesem Ruf zu folgen, werden wir das tun, ohne etwas zurückzuhalten? Zum Schluss eine Ermutigung. Noch eine Ermutigung, dass Gott mit uns ist, dass wir unter der gnädigen Hand Gottes sind, wenn wir seinem Ruf folgen. Wir blicken auf die Rückreise, die von Gott geführt ist. Und ich ließ dort am Fluss bei Ahava ein Fasten ausrufen, damit wir uns vor unserem Gott demütigten, um von ihm eine Reise ohne Gefahren zu erbitten für uns und unsere Kinder und alle unsere Habe. Denn ich schämte mich, vom König Geleit und Reiter zu fordern, um uns auf dem Weg vor Feinden zu helfen. Denn wir hatten dem König gesagt, die Hand unseres Gottes ist zum Besten über allen, die ihn suchen. Und seine Stärke und sein Zorn gegen alle, die ihn verlassen. So fasteten wir und erbaten solches von unserem Gott und er hörte uns. Und ich springe mal zum Schluss. Dann brachen wir auf, Vers 31 jetzt, dann brachen wir auf von dem Fluss bei Ahava am 12. Tage des ersten Monats, um nach Jerusalem zu ziehen. Und die Hand unseres Gottes war über uns. Und er rettete uns vor Feinden und vor solchen, die uns auf dem Wege nachstellten. Und wir kamen nach Jerusalem und ruhten dort 3 Tage aus. Es ist eine gefährliche Reise, die vor Esra und seinen Leuten liegt. 1300 Kilometer rund, Wegstrecke, ungewisse Witterungsverhältnisse, Räuber, Banditen, Unfälle, alles Mögliche kann geschehen. Aber Esra legt auf eins Wert. Trotz der unfassbaren Schätze und Reichtümer, die sie mit sich nahmen, möchte er ohne königlichen Schutz ziehen. Er ist nicht gezwungen. Er möchte das. Denn ich schämte mich, vom König Geleit und Reiter zu fordern, um uns auf dem Weg vor Feinden zu helfen. Denn wir hatten dem König gesagt, die Hand unseres Gottes ist zum Besten über allen, die ihn suchen. Und seine Stärke und sein Zorn gegen alle, die ihn verlassen. Wie könnte er den König um Geleit bitten, wo er doch ihm gegenüber von dieser schützenden Hand Gottes gesprochen hatte? Was würde das für ein Licht auf Gott werfen, wenn die Seinen hier verzagt und ängstlich sind? Und außerdem, auch das war Esra sehr bewusst, es war doch gerade das mangelnde Vertrauen des Volkes Gottes gewesen in der Vergangenheit, das sie ins Exil gebracht hatte. Dass sie immer wieder an Gott zweifelten und seiner Macht und dass sie stattdessen naiv, ja, auf fremde Mächte und militärische Stärke setzten und sich dadurch Rettung erhofften, statt Stutz und Zuflucht bei ihrem Gott zu suchen. Und Esra ist sich sicher und hier felsenfest überzeugt, nein, das soll uns nicht passieren. Das soll nicht wieder geschehen. Wir wollen auf Gott vertrauen. Und wir werden diese gefährliche Rückreise im Vertrauen auf Gott angehen und so fasten und beten sie, dass Gott sie beschützen möge. Und sie treten, so treten sie die Rückreise an, schwer bepackt, mit großen Schätzen und Reichtümern, äußerlich schutzlos wie so eine Schafsherde, die man unter die Wölfe schickt. So ziehen sie los. Sie haben wirklich viele Sachen dabei, sie sind leichte Beute, sie sind so stark gefährdet, vielleicht wie so ein kleines Mädchen, dem man so ein paar Geldscheine in die Hand drückt und dann sagt, ja, jetzt geh mal quer durch das Zentrum von Rom und bring das Geld irgendwo hin. Ne? So ziehen sie da los und doch in Wahrheit sind sie eigentlich besser geschützt als der Konvoi des amerikanischen Präsidenten. Tatsächlich ist keine Reisegruppe je mit mehr Schutz und Sicherheit unterwegs gewesen. Sie sind in Sicherheit, weil die Hand ihres Gottes über ihnen ist. Sein Schutz hat sie umzogen wie so eine unsichtbare Schutzhülle. So sind sie von seinem Schutz umgeben. Und ihr Vertrauen wird belohnt und sie erleben tatsächlich diese Rückreise, die von Gott geführt ist. Kommt da nicht noch was? Ja. Ihr Lieben, ich wünsche uns, dass wir diese Geschichte als Ermutigung mitnehmen, wer Gottes Ruf hört, wer Gottes Ruf folgt, wer im Vertrauen auf Gott auch handelt, wer das Reich Gottes so an die erste Stelle setzt, der wird es erleben, dass er unter der gnädigen Hand Gottes ist und bleibt. Der wird es erfahren, dass Gottes Schutz ihn umgibt, wie so eine unsichtbare Hülle. Heißt das, dass dann immer alles gut geht? Dass alles glatt läuft? Dass alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt? Dass es nie Probleme oder Rückschläge gibt? Oder dass wir vor allem Leid bewahrt werden? Natürlich nicht, nein. Und ich habe am Anfang der Predigt erzählt von meinem letzten Wochenende, auch von der Trauerfeier, von diesem sehr tragischen Tod. Das zeigt das ja auch, dass das nicht so ist. Und doch bedeutet es, dass Gott mit uns geht. Der Gott, der Könige dazu bringt, mächtige Könige dazu bringt, seine Absichten Schritt für Schritt auszuführen. Dass man es kaum glauben, ja eigentlich gar nicht fassen kann. Der Gott, der auch heute noch Wunder tut, der Umstände verändert oder der Herzen von Menschen lenkt. Ja, der Gott, der unfassbar Großes in Jesus Christus und durch ihn seinen geliebten Sohn getan hat, dieser Gott geht mit uns. Sein Schatten, seine gnädige Hand weicht nicht von uns. Und wir dürfen sein Handeln erwarten, wenn wir uns von ihm rufen lassen und ihm fest vertrauen. Amen.